Willkommen zu Lohnt sich das, der Standard-Podcast über Geld. Ich bin Natascha Ickert. Der Sommer ist die Zeit, in der wir die Folgen der Klimakrise stark spüren. Deshalb gehen wir heute der Frage nach, was kostet uns Klimaschutz und können wir uns das gerade überhaupt leisten? Denn Klimaschutz ist teuer. Neue Heizungen, neue Autos, neue Gesetze. Wer soll das alles zahlen? Und lohnt sich das überhaupt? Gleichzeitig hören wir, die Klimakrise kostet uns viel mehr, wenn wir jetzt nichts tun. Wegen der Hitze, den Überschwemmungen, den Ernteausfällen und wegen der steigenden Preise. Aber wie teuer wird es wirklich? Was zahlen wir jetzt und was zahlen wir später? Und was ist am Ende billiger? Klimaschutz oder Klimaschäden? Dafür habe ich mir wie immer eine Top-Expertin an meine Seite geholt. Heute ist es meine Kollegin aus dem Wirtschaftsressort des Standards, Alicia Prager. Hallo Alicia, schön, dass du da bist.
Hallo Natascha, danke für die Einladung.
Bevor wir tief ins Thema einsteigen, hier ein wichtiger Hinweis. Es lohnt sich, uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört, zu abonnieren. Dann verpasst ihr nie eine neue Folge. Vorweg, ich stelle heute sehr kritische Fragen, einfach um Alicia etwas herauszufordern und es vielleicht ein bisschen spannender zu machen. Aber genau, bei dir, glaube ich, darf ich das, ein bisschen fies zu sein.
Mal sehen.
Deshalb nicht wundern an andere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, vielleicht mal ein paar allgemeine Fragen vorweg. Warum sollen denn kleine Länder wie Österreich Milliarden ausgeben für Klimaschutz, wenn China oder die USA deutlich mehr CO2 ausstoßen?
Also die Dekarbonisierung ist einfach so eine Riesenaufgabe, da müssen alle mitziehen. Und gerade in Europa haben wir recht früh angefangen, sehr große Mengen CO2 auszustoßen mit der Industrialisierung und sind aber gleichzeitig eine wichtige Zugkraft in der Klimadiplomatie weltweit. Aber ganz abgesehen davon stoßen wir pro Kopf sehr ähnlich viel CO2 aus wie China. Und der Pro-Kopf-Ausstoß der EU, der liegt leicht über dem von China. In Österreich liegt er knapp drunter, aber trotzdem sehr ähnlich noch. Also das gilt auch noch nur dann, wenn man nicht mitrechnet, wo viele unserer Waren produziert werden. Wenn man mitrechnet, dass in China ein ganz großer Teil unseres Konsums produziert wird und ja dann dort auch das CO2 dafür ausgestoßen wird, dann wäre unser CO2-Ausstoß so um die 50% höher. Also dieser konsumbasierte Ausstoß rückt dieses Bild dann vielleicht nochmal ein bisschen gerade.
Oh, das heißt, wir stoßen sehr viel aus, verstehe. Mhm. Aber ist Klimagerechtigkeit nicht irgendwo auch ein Luxusproblem reicher Länder? Also während andere eigentlich mit ganz anderen Sorgen zu kämpfen haben?
Die Darstellung ist genau verdreht, würde ich sagen. Klimagerechtigkeit ist absolut kein Luxusproblem. Ganz im Gegenteil, gerade ärmere Länder leiden am stärksten unter den Folgen der Klimakrise, Hungersnöte durch Dürren, schwere Stürme, Überflutungen. Oft sind das vor allem ärmere Länder, die davon stark betroffen sind und haben auch gleichzeitig viel weniger Ressourcen, um darauf zu reagieren. Also die größten Sorgen in vielen Ländern haben ganz stark mit der Klimakrise zu tun. Deshalb kommt ja auch sehr oft von ärmeren Ländern die Forderung nach höherer Klimafinanzierung.
Aber du hast es jetzt schon ein bisschen angesprochen. Viele Menschen hier, trotz all der Warnungen und so, spüren irgendwie keine drastische Veränderung in ihrem Leben.
Ich weiß nicht, ob keine drastische Veränderung das noch so trifft, jetzt so nach den Hitzetagen. Und wir haben gerade eine Hitzewelle hinter uns. Ich denke, vielen ist recht klar, was auf uns zukommt. Aber natürlich sind wir sehr gut darin, Warnungen eher von uns wegzuschieben. Und als Menschen reagieren wir auch einfach psychologisch sehr viel besser auf akute, kurzfristige Probleme, suchen Lösungen auf Dinge, die jetzt sofort gelöst werden müssen. Und langfristige, bisschen abstraktere Probleme sind nicht so unser Spezialgebiet, salopp gesagt. Dafür gerade noch weniger, wenn dafür so große gesellschaftliche Veränderungen nötig sind, wie im Fall des Klimawandels.
Auf die Veränderungen gehen wir gleich ein. Eine Veränderung, die es in den letzten Jahren oder Monaten eigentlich kam, ist, dass Europa sich jetzt gerade ein bisschen rüstet für einen eventuellen Krieg. Dann stellt sich natürlich die Frage, jetzt haben wir Milliarden locker gemacht, viele Länder in Europa, für Aufrüstung. Und dann stellt sich mir die Frage, in einem unsicheren Europa, sollen wir uns lieber um CO2 kümmern als um militärische Sicherheit?
Natürlich nicht. Auch Militärausgaben sind natürlich im heutigen Kontext irgendwie wichtig, berechtigt. Aber das Beispiel zeigt auch, wie stark das beides zusammenhängt. Ein erneuerbares Energiesystem würde sehr viel unabhängiger machen von fossilen Importen. Jetzt gerade in der Energiekrise, die auf den russischen Angriff auf die Ukraine gefolgt ist, haben wir das ganz deutlich gesehen. Jetzt gerade sehen wir das in Verhandlungen mit den USA wieder. Ein erneuerbares Energiesystem würde uns unabhängiger machen von Drittstaaten. Und vor allem würde langfristig gesehen darauf kommen wir jetzt eher noch zu sprechen, aber lohnen sich einfach Investitionen in den Klimawandel, in den Aufbau neuer Systeme tatsächlich? Also dieses Narrativ, dass der Klimawandel uns einfach extrem viel kostet, hält nicht, wenn man sich anschaut, wie viel wir heute in fossile Energien pumpen, wie viel an fossilen Subventionen noch da sind. Wenn man dieses ganze System so ein bisschen umstülpt, lohnt sich das auf jeden Fall.
Ja, was bringt dann am Ende aber auch mehr Sicherheit? Klimaschutz oder Sicherheitspolitik?
Ich würde sagen, Klimaschutz ist einfach Sicherheitspolitik. Wer das Klima schützt, verhindert neue Konflikte um Ressourcen und schützt Lebensgrundlagen. Allerdings zeigt die Frage auch um den Konflikt von Ressourcen, dass im Klimaschutz auch sehr viel schiefgehen kann, wenn wir jetzt zum Beispiel an Konflikte um Ressourcen, die es in der E-Mobilität braucht, denken. Also es braucht einfach sehr kluge Klimapolitik, die jetzt nicht nur die Ressourcennutzung verlagert.
Vielleicht kannst du ein Beispiel geben, wenn es keinen Klimaschutz gibt, wieso es vielleicht neue Kriege geben könnte. Um was denn? Oder was sind so die sicherheitspolitischen Probleme, die aufkommen können?
Es gibt so viele Beispiele, angefangen von allein schon Knappheit von Wasser. Wir sehen, dass die Ernteerträge für Grundnahrungsmittel in den nächsten Jahrzehnten laut Prognosen deutlich zurückgehen werden. Migration ist auch ein großes Thema. Die Erderhitzung destabilisiert einfach unser ganzes System. Also beim Schutz des Klimas sozusagen, ich finde, das ist auch ganz wichtig. Es geht nicht nur darum, einfach die Natur zu erhalten, sondern es geht primär auch darum, unsere menschliche Gesellschaft zu erhalten, weil unser Wirtschaftssystem darauf aufgebaut ist, ein stabiles Klima zu haben. Und wenn sich das destabilisiert, dann gerät das alles aus dem Gleichgewicht.
Vielleicht noch eine Frage zu dem Krieg. Der zerstört ja sofort und das ist irgendwie ziemlich real. Und die Klimakrise ist, wie gesagt, ein ganz langfristiges Szenario. Wieso würdest du denn sagen, warum müssen wir denn dann jetzt handeln? Also können wir das nicht auch ein bisschen verlagern noch?
Naja, wie vorher gesagt, die Klimakrise ist jetzt längst kein Szenario mehr, das so ganz in einer entfernten Zukunft liegt. Das ist heute schon sehr harte Realität für sehr viele Leute. Und jetzt nicht zu handeln bedeutet einfach, dass alles noch sehr viel heftiger wird. Natürlich kann man das machen, aber die Prozesse, die dabei in Gang gesetzt werden, geraten einfach damit außer Kontrolle. Also man riskiert sehr viel und riskiert, dass es einfach sehr viel heftiger wird.
Dann kommen wir aber vielleicht zur Wirtschaft jetzt und zu erneuerbaren Energien und Gas und Öl und so weiter. Könnte es denn sein, dass wir gerade eine funktionierende Wirtschaft opfern, um ein Klimaproblem zu lösen, das sich technologisch vielleicht später viel günstiger lösen lassen würde? Wir haben jetzt auch gerade nicht unbedingt das Geld locker. Österreich muss zum Beispiel jetzt sparen.
Auch hier gilt, je länger wir warten, desto teurer wird es. Klimaschäden, Anpassungskosten explodieren, wenn wir nicht frühzeitig gegensteuern. Da gibt es Zahlen, wie vorher zum Beispiel berechnet, dass das klimapolitische Nichthandeln uns schon heute zwischen 5,4 und 7 Milliarden Euro im Jahr kostet. Das ergibt sich unter anderem durch klimabedingte Schäden, Stürme, Überschwemmungen. Das ergibt sich auch durch höhere Gesundheitsausgaben und stark steigende Kosten für die Klimaanpassung. Außerdem ist das mit dem Hoffen auf technologische Durchbrüche so ein Ding. Erfindungen wie Carbon Capture and Storage oder E-Fuels, die da so Hoffnungsträger sind sicher wichtig in vielen Bereichen, aber es sind einfach keine Wundermittel. In beiden Fällen braucht der Betrieb bzw. die Produktion riesige Mengen an Energie und ist einfach sehr teuer. Also wenn wir darüber reden, wie viel das Ganze kostet, dann sind solche Lösungen ganz bestimmt nicht der sinnvolle Weg und würden auch nicht genügend CO2 einsparen. Also das sind in Segmenten gute Ideen und wichtig, aber es befreit uns jetzt sozusagen nicht davon, auch an anderen Schrauben zu drehen.
Wenn wir jetzt unser Wirtschaftssystem umstellen und vielleicht auf erneuerbare Energien umsteigen und viele Wirtschaftssektoren und Branchen würden sich wahrscheinlich dadurch auch ändern, wie viele Arbeitsplätze gehen denn dann verloren und wie viele entstehen wirklich? Also wie viel kostet uns das sozusagen an Arbeitskraft und Kaufkraft?
Es ist schwierig, das jetzt so in Zahlen zu fassen. Es kommt sehr darauf an, wie der Umstieg gestaltet ist. In Österreich denke ich jetzt, also ist vielleicht ein Beispiel der Stahlkonzern voestalpine. Die Herstellung von Stahl ist ein sehr CO2-intensiver Prozess. Das ist nicht einfach umzustellen. Und grüner Stahl, den die Föst jetzt produzieren möchte, der wird sehr viel teurer sein. Das ist dann die Frage, wie gut dieser Markt dann funktioniert. Und ich denke, Unternehmen wie die Föst müssen politisch bis zu einem gewissen Grad unterstützt werden, dass wir als Gesellschaft sagen, na, wir wollen, dass die Produktion anders läuft, grüner läuft. Ob das nur der Markt regelt, wird man sehen, wie gut das funktioniert. Aber es gibt da zum Glück sehr gute Kniffe, wie man hier unterstützen kann mit also Energiekosten und Erleichterungen. Man kann hier politisch sehr viel machen, um Arbeitsplätze zu erhalten. Insgesamt kann man aber vor allem auch sagen, dass unterm Strich davon ausgegangen wird, dass im Umstieg auf Erneuerbare sehr, sehr viele neue Arbeitsplätze entstehen werden. Für Europa hat sich zum Beispiel das Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche angesehen, was der Hochlauf der Produktion von Elektroautos, Photovoltaik, Batterien, Windkraftanlagen und elektrischen Motoren bedeuten würde. Und die haben sich ausgerechnet, dass die Wirtschaftsleistung laut dieser Studie um 18,4 Milliarden Euro steigen würde und 200.000 neue Arbeitsplätze schaffen würde und auch dann in der Zulieferbranche enormes Potenzial haben würde. Das ist gar noch nicht mitgerechnet in diese zusätzlichen Arbeitsplätze. Es ist eine Veränderung im System, es sind sicher andere Fähigkeiten, die gebraucht werden, andere Profile, andere Ausbildungen, aber grundsätzlich werden da schon sehr viele neue Jobs entstehen.
Immer wenn sich neue Branchen bilden und andere verloren gehen, frage ich mich, wer verdient denn eigentlich an der Energiewende? Ist Klimaschutz nicht vielleicht auch ein neues Geschäftsmodell für Konzerne und PolitikerInnen?
Natürlich, es entstehen neue Märkte. Das ist bei jeder großen Transformation so, wie du gesagt hast. Ohne Klimaschutz verlieren wir auf jeden Fall alle. Vielleicht außer denen, die heute die Energiewende sehr stark bremsen. Natürlich gibt es sehr starke wirtschaftliche Interessen, die heute noch an dem weiter wie bisher festhalten, also eher auch dieser Teil. Und auch in der Entstehung neuer Märkte wird diese Transformation natürlich auch stark genutzt, um Geld zu machen. Das ist ganz klar. Also es geht hier schon um viele verschiedene Interessen dabei, das sicher.
Gehen wir mal zu den Privatpersonen. Wenn es denn so eine Umstellung gab, wird denn nicht alles teurer und auch gerade wegen den erneuerbaren Energien und kostet es dann nicht für Privatpersonen alles mehr?
Also wenn der Umstieg mal geschafft ist, dann kostet es Privatpersonen auf jeden Fall weniger. Also Erneuerbare senken die Stromrechnungen deutlich. Das sehen wir in Deutschland, wo ein sehr hoher Teil des Stroms durch die Windkraft erzeugt wird, dass dort die Kosten gedrückt werden zum Beispiel. Grundsätzlich kann man sagen, der Umstieg rechnet sich einfach oft schon nach einigen Jahren durch geringere Energiekosten, durch mehr Unabhängigkeit. Die Anfangskosten sind hoch, aber langfristig spart man sich Geld. Aber gleich kennt das Problem. Ich wohne auch in einer Altbauwohnung in Wien mit Gasheizung und alten Kastenfenstern. Und erstmal steht man da vor riesigen Rechnungen und fragt sich, wo man anfangen soll, weil alles sehr teuer ist, das sicher.
Ja, nämlich weil auch Benzin und Gas halt noch funktionieren und Öl und es noch relativ günstig ist, würde ich jetzt mal sagen, je nachdem wann. Aber warum investieren wir dann in teure E-Autos und Wärmepumpen, wenn es doch jetzt eh noch geht?
Naja, funktionieren. Fossile Brennstoffe sorgen für etwa 90% der gesamten CO2-Emissionen und etwa 75% aller Treibhausgasemissionen, wenn man Methan und so mitrechnet. Außerdem werden fossile Energien immer teurer und unsicherer. Erneuerbare sind klimafreundlicher, werden dann langfristig sehr viel günstiger sein. Und wenn man, je länger man wartet, desto mehr Zeit verliert man da einfach. Also finanziell lohnt sich der Umstieg und kommt heute eh schon sehr spät. Wenn wir jetzt aber über Privatpersonen reden, muss natürlich diese Umstellung unterstützt werden.
Gehen wir mal weiter zur Ernährungssicherheit und zum Wetter. Wir haben ja jetzt eine Landwirtschaft in vielen Teilen der Welt, wo auf einem Feld oder auf tausenden Feldern immer das Gleiche angebaut wird, also Monokulturen. Das hat die Lebensmittel deutlich billiger und die ganze Produktion deutlich effizienter gemacht. Wieso sollen wir denn davon jetzt runter? Das ist ja oft eine Forderung.
Monokulturen machen das System einfach anfälliger für Schädlinge, für Wetterextreme. Es werden Böden zerstört, die Artenvielfalt und das rächt sich langfristig. Jetzt ein Beispiel aus Österreich, das einem da bestimmt einfällt, ist der Borkenkäfer auf den Fichtenmonokulturen. Ich denke jetzt auch an, weiß nicht, so diese riesigen Sojafelder in Brasilien. Das ist schon sehr beeindruckend, wenn man das sieht. Man sieht irgendwie nur bis zum Horizont nur Soja, nichts anderes. Und das Ökosystem, das dort zum Beispiel für diese Sojafelder zerstört wurde, hat sehr viel CO2 gespeichert und war immer eine wichtige Wasserquelle in Brasilien. Dadurch, dass man dort einfach dieses Ökosystem entfernt hat und da riesige Felder angelegt hat, beeinflusst man die Wasserversorgung in umliegenden Bundesstaaten genauso mit. Und das richtet sich.
Aber wenn jetzt die Ernährung auch umgestellt wird, wird es dann nicht auch für Privatpersonen wieder teurer vielleicht? Ist das nicht eine Sorge vielleicht, die viele haben?
Klimaschutz muss sozial gerecht gestaltet werden, klar. gesunde Ernährung kann kein Luxus sein. Dafür braucht es gezielte Unterstützung, faire Preise, Unterstützung von LandwirtInnen bei der Produktion von hochwertigen Lebensmitteln, von einer hochwertigen Produktion. Wie schon gesagt, vor allem Klimaschutz ist einfach kluge Politik unglaublich wichtig, weil es sehr beschränkt ist, wie viel die Einzelne der Einzelne tun kann. Kann man mit Konsum so gewisse Signale setzen, aber das ist sehr begrenzt irgendwo. Also ja, braucht sie sozial gerechte Steuerung.
Aber wenn jetzt zum Beispiel durch Extremwetter irgendwie in Europa die Ernte ausfällt, ja, dann kauft man halt einfach aus anderen Ländern, aus anderen Kontinenten. Also gibt es dann eigentlich ein Problem?
Das wäre so, wenn wir über eine lokale Veränderung sprechen würden. Wir sprechen über eine Veränderung, die weltweit passiert. Weltweit nehmen Ernteausfälle zu. Eine neue Studie, die ich mir jetzt vorher angeschaut habe, in Vorbereitung noch, hat sich mit den 6 wichtigsten Grundnahrungsmitteln beschäftigt und sich angeschaut, wie also Reis, Weizen, Mais sich entwickeln werden in den nächsten Jahrzehnten und prognostiziert, dass bis Ende des Jahrhunderts ein Produktionsrückgang von 11% passieren wird, während die Weltbevölkerung wächst. Also man steuert hier auf ein riesiges Problem zu, dass man nicht durch Käufe aus Übersee kompensieren werden kann.
Ja, schade. War eine Idee. Aber wir haben doch auch Versicherungen und Subventionen. Und dann frage ich mich, warum dann so getan wird manchmal, als würden Bauern vielleicht reihenweise untergehen. Also wenn eine schlechte Ernte ist, wird man halt von der Versicherung sozusagen drüber gehoben.
Naja, Versicherungen helfen nur begrenzt. Subventionen auch. Die sind in einer gewissen Form ausgestaltet, die sich vor allem so an die Größe der Flächen, die die Landwirte bewirtschaften, richtet. Also so stark subventioniert wird der Bereich in gewissen Fällen schon, aber nicht grundsätzlich. Und vor allem, wenn Wetterextreme zunehmen, dann steigen auch die Kosten und die Risiken für allen. Das kann kein System ewig auffangen. Auch heute decken Versicherungen nicht sämtliche Schäden. Das ist jetzt nicht auf die Landwirtschaft bezogen, aber in Florida sehen wir heute schon eine riesige Versicherungskrise, weil Versicherer nur noch sehr teuer Versicherungen hergeben, weil einfach das Risiko so hoch ist, dass das Schäden passieren. In Florida können heute schon sehr viele Leute ihre Häuser nicht versichern, ja, weil es einfach die Möglichkeiten dazu gar nicht mehr gibt.
Okay, vielleicht gibt es ja konkrete Zahlen. Wie viele Milliarden kostet es uns denn jedes Jahr, Klimaschäden in der Landwirtschaft auszubessern? Und vielleicht eine zweite Frage noch drangehängt. Wieso lässt man denn das nicht einfach den Markt regeln? Also sagen wir mal, ein Gemüse, ein Getreide ist vielleicht nicht so hitzebeständig oder nicht so wasserbeständig. Ja, kann es dann der Markt nicht regeln, dass die Bauern dann was anderes anbauen?
Also einfach ist es halt nicht. Aber zu den Zahlen zuerst. Ich habe vorausgeschrieben, im Jahr 2024 haben Klimaschäden in der österreichischen Landwirtschaft 260 Millionen Euro ausgemacht. 150 davon wurden durch Dürren verursacht, 60 durch Frost und 50 Millionen Euro durch Hagel, Sturm und Überschwemmungen. Und heute warnen Versicherer in Österreich auch schon ganz konkret davor, dass die Schäden immer weiter zulegen und in Höhen steigen, die dann irgendwann nicht mehr machbar sind. Das trifft dann natürlich am Ende auch SteuerzahlerInnen.
Gehen wir vielleicht mal zu den Schlussfragen. Und zwar, können wir nicht erst andere Probleme lösen und dann halt in 5 Jahren die Klimakrise angehen, haben wir dann vielleicht neue Technologien, dann ist eine ganz neue Weltordnung vielleicht da und lassen sich die Folgen vielleicht viel besser handeln.
Ja, eine neue Weltordnung, mal sehen, in welche Richtung das geht. Also wäre da jetzt nicht so optimistisch. Ganz klar ist, dass es für die Erderhitzung ganz egal ist, was politisch gerade passiert auf der Welt. Da geht es um Physik und die wartet nicht darauf, bis man an irgendwelchen Wunderwaffen rumgebastelt hat. Und es ist einfach so, dass je länger gewartet wird, desto teurer und schwieriger wird es, desto höher werden Schäden, desto schwieriger wird es, mit dem gesamten Paket dann umzugehen, das da auf einen hereinprasselt. Der Einsatz neuer Technologien, wie gesagt, vorher ist wichtig, aber eben auch teuer. Und wir sind längst an einer Stelle angelangt, an der man nicht mehr zuwarten kann, sind ganz im Gegenteil schon sehr spät dran und bewegen uns heute schon sehr schnell auf Kipppunkte im Klimasystem zu, die, wenn wir die überschreiten, ganz gravierende Folgen haben und es dann schwer noch möglich sein wird, wieder zum vorigen Gleichgewicht sozusagen zurückzufinden. Also noch weiter zuzuwarten macht ja auf gar keinen Fall mehr Sinn.
Ich habe jetzt schon verstanden, dass Klimaschutz wirklich rentabel ist und vor allem, wenn wir es jetzt direkt angehen, es kostet natürlich, aber auf Dauer ist es billiger, als jetzt noch länger zu warten. Aber warum machen das denn dann die Länder nicht von selbst, wenn diese Rechnung eigentlich eindeutig ist?
viele Länder stecken sehr in unseren heutigen Strukturen fest, fürchten kurzfristige Nachteile, auch mittelfristige Nachteile. Natürlich gibt es in Transformationen auch Verlierer, das muss man auch klar sagen. Also es ist nicht nur eine Win-Win-Situation. Klimapolitik braucht langfristige Planung und wie vorher gesagt, wir sind einfach als Menschen und unsere Psychologie tut sich sehr viel leichter mit kurzfristigen Antworten, kurzfristigen Problemen, auf die reagieren wir zuerst. Trotzdem sehen wir heute schon, dass immer mehr Staaten auf Klimaschutz setzen, weil sie Chancen darin sehen. Wenn wir jetzt nach Skandinavien schauen zum Beispiel, da wird sehr viel in die Richtung gemacht, weil einfach klar ist, dass das auch wirtschaftlich rentabel ist.
Und wenn Klimaschutz wirklich so dringend ist, was er ja ist, warum handeln denn dann selbst die lautesten Stimmen in der Politik so zögerlich? Also es ist klar, dass es mehr kostet, es ist klar, dass wenn wir es nicht sofort handeln, eigentlich spricht da nichts dagegen, sofort anzufangen.
Ich meine, angefangen wurde ja schon an einigen Stellen. Also es ist ja auch nicht so, dass man überhaupt nicht über dieses Problem spricht und nichts in die Richtung gemacht wurde. Es passiert viel, es gibt viele verschiedene Instrumente, die heute schon greifen. Ich weiß nicht, in Europa der Emissionshandel, der ganze Green Deal der Kommission. Gut, hier wird jetzt zurückgerudert in vielen Bereichen, aber grundsätzlich, es passiert natürlich schon viel. Aber lang nicht genug und ich glaube, das hat ganz viele Gründe, aber unter anderem eben auch, dass Veränderung unbequem ist, viele mächtige Interessen an diesen alten Strukturen hängen. Es geht darum, ein ganzes gesellschaftliches System zu verändern. Das ist einfach schwierig. Es gibt so viele Hebel, so viele Stellen, die sich gegenseitig beeinflussen. Wieder hier ist einfach eine Lösung nicht so einfach. Also es gibt nicht die eine Lösung, es braucht ganz viele verschiedene Kniffe. Und ein politisches Problem ist vielleicht auch, dass die Früchte von jetzigen Entscheidungen nicht so schnell geerntet werden können. Also man wird einfach nicht so ganz schnell Verbesserungen sehen. Und dann ist die Frage, wer setzt unbequeme Politik durch, die jetzt heute Leute nicht so super finden, vielleicht nicht wählen, wenn dann erst künftige Generationen das so richtig mitbekommen werden, was es bedeutet hat, die Umstellungen, die heute passieren. Aber ich denke schon, dass man sieht, dass der Druck wächst, auch wenn jetzt so kurzfristig ich gerade so, man gerade irgendwie das Gefühl hat, man will den Kopf in den Sand stecken, weil irgendwie an allen Enden verwässert wird und wieder zurückgerudert wird und einfach global andere Themen gerade im Fokus sind. Und es ist ja auch wichtig, sich mit akuten Problemen zu beschäftigen. Aber der Druck wächst und ich denke, auch wenn jetzt gerade das Ganze so eine Delle bekommen hat, wird das auch wieder in die andere Richtung überschwappen und wird weiter daran gearbeitet werden, dass hier doch noch was passiert. Vorsichtig optimistischer Ausblick, dass natürlich schon einiges im Gang ist. Aber im Großen sind wir einfach schon verdammt spät dran. Und jetzt zu sehen, wo zurückgebaut wird, ist schon ziemlich hart. Also wie sich das noch ausgehen soll, fraglich. Mal sehen. Kommen wir noch zu keinem runden Ende.
Ja, das war doch trotzdem ein gutes Ende, finde ich. Vielen Dank, Alicia, für den super Einblick und den ganz genauen Einblick. Und ich glaube, die Frage kann man relativ einfach beantworten am Anfang. Ja, Klimapolitik lohnt sich und vor allem kostet sie zwar, aber sie kostet uns später viel mehr, wenn wir es nicht machen, als jetzt. Das ist, glaube ich, ein eindeutiges Zeichen. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Alicia.
Danke, Natascha.
Danke auch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback und Fragen gerne an podcast@derstandard.at. Wir freuen uns immer. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Natascha Ickert und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.